Meine Freunde, mein Herr hat einmal gesagt, der Herr Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Meine alte Mutter sagte, das heißt, dass ich ohne meinen Heiland keinen Pfannkuchen backen kann. Toll gesagt, nicht? Wenn das wahr ist, dann kann ich ohne ihn nicht so reden, dass es interessiert. Und dann können Sie ohne ihn nicht richtig zuhören. Und darum wollen wir ihn jetzt anrufen. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, ohne dich können wir nichts tun. Mit dir können wir so hören, dass unser Herz umgewandelt wird. Und können wir so reden, dass dein Wort ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt. Sei du in unserer Mitte und wirke du. Amen. Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, geht die Welt unter? Vor einiger Zeit hatte ich, also als ich noch Jugendpfarrer war, jetzt bin ich pensioniert, also schon einige Zeit her, hatte ich ein Gespräch mit einem Mann aus der Industrie, lieber Kerl, und der klopfte mir auf die Schulter und sagte, Herr Pfarrer, das ist eine schöne Sache, dass Sie die Jungens zum Guten anhalten. Und da habe ich gesagt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, verspreche ich mir davon nicht viel. In der Bibel steht, dass Menschenherz böse sei von Jugend auf. Und da helfen, glaube ich, nicht Ermahnungen allzu viel. Ich möchte was ganz anderes. So was wollen Sie denn? Da sage ich, ich möchte gern, dass diese Jungens Eigentum des Herrn Jesus werden und in Zeit und Ewigkeit Kinder Gottes sind. Ach, sagt er, Herr Pfarrer, was sind das für Worte? Wir wollen doch mit den Beinen auf dem Boden bleiben. Gutes Wort, nicht? Wir wollen doch mit den Beinen auf dem Boden bleiben. Da habe ich laut gelacht und gesagt, auf welchem Boden wollen Sie denn eigentlich bleiben, mein lieber Herr Direktor? Haben Sie noch gar nicht gemerkt, dass der Boden unter unseren Füßen seit langem wackelt? Ich glaube, man braucht nicht mal Direktor in der Industrie zu sein, um zu merken, dass der Boden unter unseren Füßen höchst unsicher geworden ist. Höchst unsicher. Das ist die Angst über den Menschen von heute. Er möchte gern Sicherheit und fühlt, sie ist nirgends. Der eine legt ein Bankkonto in der Schweiz an, der andere baut sich bereits einen Bunker in Bolivien. Irgendwo wird doch Sicherheit sein, nicht? Und wir fühlen alle, es ist keine da. Und so kommt natürlich in unserer Zeit die Frage wieder mächtig hoch, wie geht's weiter mit der Welt? Also in meiner Jugend wären bei so einem Thema nicht so viele Leute gekommen. Und bestimmt nicht junge Leute. Da wäre ich nicht mehr hingegangen. Verstehen Sie? Das ist ein Zeichen unserer Zeit, dass die Frage hochkommt. Vor zwei Jahren erschien von dem bekannten Schweizer Dürrenmatt, diesem Schweizer Dichter Dürrenmatt, ein Schauspiel, die Physiker. Das endigt damit, dass einer der Physiker die ganze dunkle Prognose stellt, es ist nicht aufzuhalten, dass die Menschheit eines Tages Atombomben wirft und sich selber ausrottet. Und dann heißt es wörtlich, und irgendwo kreist dann immerzu und sinnlos die radioaktive Erde. Man sieht es förmlich, die ausgestorbene Erde, zerstört, wie sie sinnlos durchs Weltall kreist. Ich meine, schon eine Sache, wenn so ein moderner Dichter so brutal vom Weltuntergang spricht, nicht? Schade, dass ich Herrn Dürrenmatt nicht treffe. Wenn ich ihn mal treffen sollte, werde ich ihm sagen, Herr Dürrenmatt, das glaube ich nicht, dass es so ausgeht. Das glaube ich nicht, dass es so ausgeht, dass irgendwo die radioaktive leere Erde durchs Weltall kreist. Da wird er sagen, warum glauben Sie das nicht? Es ist doch um Tage, dass es so kommen wird. Dann sage ich ihm, weil es in der Bibel anders steht. Der Herr Jesus hat gesagt, Dies Geschlecht wird nicht vergehen, das Menschengeschlecht wird nicht vergehen. Was ist denn da oben? Es ist eine Revolution ausgebrochen. Hier stieg jede Revolution im Keime. Der Herr Jesus hat gesagt, bitte lass mich nicht hören, dies Geschlecht, das heißt das Menschengeschlecht, wird nicht vergehen bis zum Ende. Also so geht es nicht aus, trotzdem das sehr naheliegend ist. Es ist natürlich die Frage, wem wir eigentlich bei den Zukunftsprognosen glauben wollen. Ich habe mich entschlossen, dem Wort Gottes in der Bibel zu trauen. Denn es ist erstens einleuchtend, es trägt das Siegel der Wahrheit an der Stirne und die Männer, die hier sprechen, sprechen so, der Herr hat's gesagt. Und nun möchte ich Ihnen zeigen, was die Bibel über die Zukunft sagt. Nicht? Es ist zu primitiv, sagt die Bibel, einfach anzunehmen, eines Tages Atombomben, die alles ausrotten und Schluss. Das wird nicht das Ende sein. Wie wird es denn sein? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt zunächst, im Mittelpunkt aller Zukunftserwartung der Christen steht das große Ereignis, dass der verachtete Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommt. Als er gen Himmel fuhr, da standen seine Jünger und glotzten ihm nach, wie er in der anderen Dimension verschwand. Eine Wolke nahm ihn weg, heißt er. Und da stehen plötzlich zwei Boten Gottes da und sagen, dieser Jesus wird wiederkommen. Wie ihr ihn habt, kenn ich mir Fernsehen, wird wiederkommen. Das ist die Hoffnung der Christen. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Wir können nur die sichtbare Welt sehen. Wir wissen von der Physik her schon, dass es mehr Dimensionen gibt. Nicht? Aus der Dimension Gottes wird Jesus eines Tages in Herrlichkeit hereinbrechen. Darf ich gleich bei diesen Sachen sagen, wenn einer hier sitzt und sagt, ja, ich glaube das nicht, dann kann ich immer nur antworten, das können wir abwarten. Nicht? Ob Sie recht haben oder Gottes Wort. Das kann man alles einfach abwarten. Jesus kommt wieder. Ich muss Ihnen einfach das nächste Mal erzählen, wie mir diese etwas fremde Botschaft ganz, ganz hell wurde. Das ist jetzt, ich glaube, 35 Jahre her, da kam ich als ganz junger Pfarrer, jung und schön, nach Essen, in einen tollen Bezirk. Da war die Welt noch nicht so friedlich. Ein Bergarbeiterbezirk, die waren damals miserabel bezahlt, es waren miserable soziale Verhältnisse. Das ist heute alles ganz anders, nicht? Ich hatte keine Kirche, kein Gemeindehaus, kein Pfarrhaus, ich wohnte woanders. Und diesem Riesenmeer von etwa 12.000 Bergleuten stand ich, junger Bursche von 27 Jahren. Kein Mensch wollte was von meiner Botschaft wissen. Es war mitten so ein trostloser Platz, Mietskaserne und bloß an einer Ecke war so ein kleines Häuschen stehen geblieben. Und da hatte ich mir ein Sälchen eingerichtet, ein Sälchen. Ein kümmerliches Sälchen mit etwa 40 Stühlen. Die Polizei macht immer Krach, weil es zu niedrig war. Nicht? Dann habe ich sie rausgeschmissen. Ich sage, es ist überall zu niedrig. Und da fing die Bibelstunde an. Und ach, das war schön, wie es allmählich kam. Ein paar Bergleute, tolle Kommunisten und Freidenker, die mal hören wollten. Ein paar Mütterchen, ein paar Kinder, zwei, drei Burschen. Und war eine tolle Luft, da konnten sie Stücke rausschneiden. Nicht? Und als Briketter, als... Und nun komisch, diese kleine Gemeinde, die sich hier bildet, die reiche die Menschheit auf, und so kam es, dass wir jeden Montagabend immer gestört wurden. Dann warfen sie uns die Fenster ein, dann haben wir Läden vorgebracht, dann donnerten die Steine gegen diese Läden, ne? Oder dann spielten sie vor der Tür, das war so eine kleine Tür, die direkt in den Saal führte, spielten sie Fußball mit Blechdosen, weil man kein eigenes Wort mehr verstehen konnte. Mal machten sie Demonstrationen mit Schalmeien davor, dann haben wir drin gesungen, die draußen haben gesungen, nicht? Es reicht uns kein höheres Wesen, sagt sie draußen, kein Gott, kein Dreiser und Tribun, nicht? Und uns zu erlösen können wir nur selber tun. Und wir sagen drin, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. War schon eine Sache, nicht? Das waren noch Zeiten. Heute ist alles so schrecklich friedlich. Und nun, eines Tages war es besonders schlimm. Es war wie wenn die Hölle los war. Mein Gemeindlein da, das bebte richtig. Und dann gescheit was ganz Merkwürdiges. Einmal donnern was gegen die Tür. Also die Tür führte von dem Sälchen direkt ins Freie. Donnern was gegen die Tür. Polter zu Boden. Ich denke, jetzt haben sie eine Bombe geschmissen. Und dann höre ich Füße weglaufen. Nun steht das Herz still und dann ist es ganz still. Dann reiße ich die Türe auf und dann sehe ich, da haben sie an einem Kloster, was in der Nähe war, im katholischen Kloster, so ein großes eisernes Kruzifix abgerissen und uns das an die Tür geschmissen. Da habt ihr euren Christus. Und er war auf den Boden gepoltert, es war so ein dunkler Novemberabend, es regnet und da lag das Bild des Kreuzes in der Pfütze. Und da stehe ich, dieser trostlose Platz mit den Mietskasernen und Zechentüren, hinter mir das kleine Gemeindlein, zittern und beben vor Angst. Und das Bild des gekreuzigten Heilandes in der Pfütze. Da habe ich rot gesehen. Da habe ich gedacht, Gott hätte tausendfältig Grund, diese Welt sich selber zu überlassen. Und da tut er es nicht. Er zerreißt die Wand, die uns von ihm trennt, und sendet seinen Sohn. Und dieser Sohn Gottes tut das Höchste. Er nimmt unsere Schuld auf sich und lässt sich ans Kreuz schlagen. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Und so, dass der Mensch nun niederfällt vor diesem Heiland und ihn annimmt, nimmt er sein Bild und wirft in die Pfütze. Er spuckt Gott in die ausgestreckte Hand. Und dann dachte ich, die hassen Jesus wenigstens noch. Aber die Bürger in Westdeutschland, die hassen ihn nicht mal mehr. Die werfen das Kreuz gewissermaßen mit ihrer völligen Gleichgültigkeit in die Pfütze. Brauche ich nicht. So denken Sie doch nicht. Haben Sie längst nicht geworfen in die Pfütze. Ich dachte, was wird Gott jetzt tun? Jetzt muss doch Feuer vom Himmel fallen. Und da fiel kein Feuer vom Himmel. Der Regen rauschte, das Bild lag in der Pfütze. Von ferne hörte ich ein Lachen. Da lachten sie mich aus. Und da fiel mir auf einmal ein, so wird es nicht bleiben, dass der Sohn Gottes, der für die Welt gestorben ist, so verachtet ist. So wird es nicht bleiben. Er will hier seine Macht und Majestät verhüllen. Aber es kommt der Tag, und das ist völlig folgerichtig, dass diese Welt, die ihn verachtet hat, sehen muss, dass er die einzige Chance für uns Menschen war und der König der Welt und der Sohn des lebendigen Gottes und das menschgewordene Wort Gottes und die Gnade, die wir verworfen haben, er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Als ich da an dem Regenabend zwischen meinem Gemeindlein und dem leeren Platz und dem Kreuzbild der Pfütze stand, da bin ich zum ersten Mal richtig froh geworden an der Botschaft, Jesus kommt wieder. Und seitdem freue ich mich, wissen Sie, wenn ich so sehe, wie verachtet mein Heiland ist. Wie verachtet mein Heiland ist. Der vom Tod errettet, habe ich doch erfahren, der die Sünde vergibt, der selig macht und glücklich, wie verachtet er ist. Dann freue ich mich, dass der Tag kommt, wo der Mantel der Verachtung von ihm abfällt. Er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Diese Jungs sind in Essen hier in einem großen Clubhaus. Riesiges Clubhaus haben wir da, wo an die viele hundert Jungs, kann jeder Junge reinkommen, hunderte von so 14- bis 18-Jährigen, wissen Sie, verkehren. Sollten wir so sonntags reingucken, wenn so 600-700 Mann da sind, nicht? Und da hängt ein Bild, das ist künstlerisch sehr wenig wertvoll. Als ich vor 35 Jahren dahin kam, da hing der schon da, das hat einer gemalt. Da sieht man eine Stadt unten und in den Wolken des Himmels ein weißes Pferd und darauf sitzt Jesus, die Hand erhoben, man sieht die Nägelmale mit der Krone. Und als ich meinen Vorgänger fragte, hör mal, das war ein komisches Bild für so ein Jugendhaus, da hätte ich was anderes hingemacht, nicht? Da sagte er, weißt du, diese Jungen sind die ganze Woche in ihrer Schule, auf ihrem Kontor, in ihrem Büro, in ihren Fabriken Und da hören sie den ganzen Tag die Gottlosigkeit und Sorgen und Lästerungen. Und da denken sie, Jesus ist im Grabe geblieben. Und wenn sie am Sonntag hier sitzen und sehen das Bild, dann sagt ihnen das, dass Jesus sich bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Macht in seine Hand gestellt. Das ist eine herrliche Botschaft für alle, die Jesus lieb haben, die jetzt Verachtung tragen müssen. Er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Wann? Vielleicht sehr bald. Darauf komme ich gleich noch. Es gibt ein Lied, das davon spricht. Zion hört die Wächter singen. Das Herz tut ihr vor Freude springen, sie wachen, steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, in Gnade stark, in Wahrheit mächtig. Sehen Sie, dieses Kommen Jesu in Herrlichkeit auf die Erde wird das dritte Kommen Jesu sein. Das dritte. Er kam zum ersten Mal, als er Mensch wurde. Da lag er als Kind in der Krippe in Bethlehem, geboren von Maria. Das feiern wir an Weihnachten, wenn wir überhaupt noch wissen, was es geht. Dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, um uns freizukaufen, zu Kindern Gottes zu machen, unser Bruder zu werden. Das zweite Kommen Jesu geschieht, das ist ein Kommen im Fleisch, als Mensch. Das zweite Kommen Jesu geschieht im Geist. Jetzt, heute. Er hat gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür eures Herzens und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen. Wissen Sie, warum wir solche Vorträge halten? Wir möchten Jesus helfen, dass er jetzt zu ihm kommen kann. In der Bibel steht, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Sie müssen ihr Herz aufmachen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist ein zweites Kommen. Meine Freunde, ich habe mal in meinem, bei Hunderten von Jungs gesagt, ich setze 1 Million Mark aus, als Prämie, für denjenigen, dem mir jemand nachweist, der es bereut hat, dass er Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Ich habe keine Million, aber ich kann sie getrost aussetzen, denn so einen Mann gibt es nicht, der das bereute. Aber ich habe eine Menge Menschen kennengelernt, die es bereut haben, dass sie es nicht getan haben. Es gehört zu meinen schönsten Eindrücken, wie ein junger Arbeiter starb, der mich immer abwies und auslachte. Und da sage ich, wie wollen sie sterben? Sagte, oh, ihr Pfaffen macht euch immer Angst mit dem Sterben. Und dann stirbt der Kerl mit vielleicht 38 Jahren. Nachts ruft mich seine Frau. Ich komme zu ihm gerannt. Ich sage, jetzt die Stunde, wo Jesus zum letzten Mal dich ruft. Und sehen Sie, da wollte Jesus eh nicht mehr. Das war schauerlich. Da wollte er beten und konnte nicht mehr. Ich habe ihm Worte gesagt von Gnade, ginge nicht mehr in ihn ein. Er ist in Verzweiflung gestorben. Das war am Anfang da war ich noch Hilfsprediger. Da ging mir auf, wie wichtig es ist, dass ich den Menschen sage, Jesus steht vor der Tür und klopft bei ihnen an. Für Zeit und Ewigkeit hängt für sie alles ab, wie sie auf dieses zweite Kommen Jesu reagieren wollen. Und zum dritten Mal wird er kommen in Herrlichkeit. Hier auf diese Erde. Und darauf freue ich mich. Sehen Sie, das ist so folgerichtig. Wir haben alle Regierungssysteme dann durchgemacht. Konstitutionelle Monarchie und absolute Monarchie und Demokratie, Präsidialdemokratie und Volksdemokratie und was weiß ich. Wir haben dann alle Regierungssysteme durchgemacht haben und werden gesehen haben, dass alle nicht viel taugen. Und dann muss doch Jesus, mein König, noch her und zeigen, ob er regieren kann. Das ist folgerichtig. Und der kann regieren, das sage ich Ihnen. Der kann regieren. Gehen Sie doch mal in Häusern, wo Jesus regiert. Es gibt heute schon Häuser, wo Jesus regiert. Das spüren Sie beim Reintreten schon. Hier ist eine andere Atmosphäre, als wenn Ihnen gleich so eine Kreisstimme entgegenkommt. Nicht? Also jetzt muss ich als, ich halte mich zu lange auf und die Zeit ist schon beinahe rum, ich muss kurz von dem reden, was dieser Wiederkunft Jesu vorausgeht. Die Bibel sagt, dieser Wiederkunft Jesu geht einige andeutende Zeiten voraus. Und die Bibel sagt uns nicht, wie lange das dauert und wann und so, sondern sagt bloß, macht die Augen auf, lasst eure Lichter brennen, seid gegürtet, passt doch auf, seid wach, kapiert doch, was geschieht. Was geht der Wiederkunft Jesu voraus? Da sagt die Bibel, nachdem die Weltgeschichte eine lange Zeit gelaufen ist, auf einmal kommt eine Zeit großer, globaler Ratlosigkeit. Globaler Ratlosigkeit. Der Herr Jesus hat drei Sektoren präzisiert, auf denen die globale Ratlosigkeit ausbricht. Er sagt erstens die politische Ratlosigkeit. Er sagt, ein Volk wird sich erheben wie das andere und ein Königreich wie das andere. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, aber das Ende ist noch nicht da. Es hat noch nie so viele Diplomaten gegeben, durch die Welt sausen wie heute. Es hat noch nie so viele Konferenzen gegeben. Ich möchte so gern mal die Summe zusammengerechnet sehen, was das kostet heute, was Diplomaten auf ihren Konferenzen ausgeben für den Frieden. Und noch nie war der Friede so fern wie heute. Ich bin überzeugt, wir sind in dieser, kann ich sagen, aber diese Zeit der Ratlosigkeit eingetreten. Auf dem politischen Gebiet. Zweitens sagt Jesus, auf dem wirtschaftlichen Gebiet. Es wird Hungersnot und teure Zeit sein, sagt Jesus. Das ist ein Zeichen, aber nicht das Ende. Wissen Sie, dass die über die Hälfte der Menschheit nicht satt wird? Es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo es so viele diplomierte Volkswirte gibt wie heute. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo die Möglichkeiten, Lebensmittel überall hin zu transportieren, so vorzüglich waren wie heute. Und die Hälfte der Menschheit hungern. Warum kriegen wir das eigentlich hin, dass die Menschen satt werden? Warum kriegen wir das nicht hin? Das Rätsel hat nicht. Sehen Sie, da beginnt das, was Jesus sagt. Die globalen Probleme wachsen der Menschheit über den Kopf. Und das dritte Gebiet, von dem Jesus spricht, ist das religiöse Gebiet. Er sagt, es wird eine riesen religiöse Verwirrung geben. Man wird sagen, siehe, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Spüren Sie nicht heute schon diese religiöse Verwirrung? Da steht neulich ein junger Mann vor mir und sagt, was soll ich eigentlich glauben? Das sind römisch-katholiken, griechisch-katholiken, da gibt es Reformierte, Lutheraner, Evangelische, Protestanten, Uniertes, Heilsarmee, Zeugen Jehovas, was sind noch? Neuapostolische und Gemeinde Jesu Christi und... Und das sind erst die christlichen Sekten, nun kommen die islamitischen und die buddhischen. Was soll ich denn glauben? Sag, junger Mann, getrost, es kommt noch schlimmer. So steht's in der Bibel. Wer sich jetzt nicht am schlichten Worte Gottes hält, der wird vielleicht der Grund gemacht. Der Mensch von heute, der das Wort Gottes über Bord geworfen hat, der glaubt bereits an Maskottchen im Auto. Der, in Berlin gibt es 40.000 Wahrsagerinnen, die ihr Gewerbe versteuern. 40.000 Wahrsagerinnen, die ihr Gewerbe versteuern. In einer Stadt, das ist die Stadt des Unglaubens, ja? Die Menschen glauben jeden Kohl heute. Nicht? Verstehen Sie, die religiöse Verwirrung ist schon riesengroß. Riesengroß. Das hat Jesus vorausgesagt. Wer jetzt nicht ganz schlicht seinen Heiland findet, den der am Kreuz für uns starb und auferstand, der kommt vielleicht in eine Bredouille. Das ist die Zeit, in der die ersten Sturmstöße des Endes sich zeigen, diese globale Ratlosigkeit. Und da sagt Jesus nicht, wie lange das dauert. Jahrhunderte vielleicht oder Jahrzehnte, ich weiß es nicht. Aber wenn diese Zeit der Ratlosigkeit auf die Höhe gekommen ist, dann kommt, noch vor der Wiederkunft Christi, die Zeit des Antichristen, des Wiederchristen. Sehen Sie, das ist doch so folgerichtig. Wir sehen diese Ratlosigkeit heute schon und diese Ratlosigkeit schreit doch heute schon wieder nach dem starken Mann. Nicht? Da kommen so, wie Blutsträußchen kommen so vorgeschossen, die starken Männer, auf allen Fronten. Nicht? Der eine heißt De Gaulle, der andere heißt Strauß, der dritte heißt, wer ist da nicht wahr, Mao Tung, der vierte heißt Khrushchev, der vierte und so weiter. Verstehen Sie? Goldwater. Verstehen Sie, wie das schon losgeht? Die Welt schreit schon nach dem starken Mann. Und wenn die Ratlosigkeit auf die Spitze gekommen ist, dann Dann kommt der eine große, starke Mann, der die Welt einigt, der sich den Welterlöser nennt. Er ist nicht Christus, er ist der Wiederchristus. Da muss ich im Moment stehen bleiben. Diese kurze Zeit des Weltimperators. Es ist zu folgerichtig, verstehen Sie, wenn ich die Welt heute, wenn ich die Zeitung lese, sehe ich, wie alles auf den zugeht, auf den Antichristen. Die Bibel spricht in Offenbarung 13 von diesem Antichristen in Chiffreschrift, in Bildersprache. Wissen Sie, eine Bildzeitung, die kann er lesen, wenn er gar nicht lesen gelernt hat. Nicht? Analphabetenzeitung. Aber wenn Sie die Bibel lesen, dann müssen Sie Verstand bringen. Und erst recht, wenn Sie Offenbarung lesen wollen. Offenbarung 13, Chiffreschrift. Ich will Ihnen mal so ein ganz klein bisschen da deuten. Da heißt, Johannes sagt, ich stand am Meer und da stieg ein Tier auf. Es hatte 7 Häupter und 10 Kronen. Was heißt das? Das Meer ist die Völkerwelt. Wie es Meer nie ruhig ist, ist die Völkerwelt nie ruhig. Dann steigt er aus dem Meer auf. Der eine. Denken Sie mal daran, dass all die Welterlöserchen schon der letzten 150 Jahre nicht mehr von oben kamen, sondern aus dem Volke. Hitler, der Gefreite des Weltkriegs, Napoleon, der kleine Korse, Stalin, der Schuster aus Grusinien, verstehen Sie? Das sind alles so Linien, kapieren Sie? Von unten, unser Mann, der Mann des Volkes, steigt auf, der eine, der die Welt erlöst. Er schafft politische Einigung, indem er alles unter seine Herrschaft bringt. Die wirtschaftliche Einigung, da gibt es wieder Brotkarten, und das steht ganz deutlich in der Bibel schon. Und religiöse Einigung auch. Kann jeder glauben, was er will, aber alle glauben an mich. Fertig. Jeder muss ein Abzeichen an die Hand nehmen oder an die Stirn, damit deutlich wird, er glaubt an mich. Warum wird er ein Tier genannt? Warum wird er ein Tier genannt? Meine Freunde, wir sind erst richtig Menschen, wenn wir Kinder Gottes sind, vor ihm stehen. Und je mehr wir uns von ihm abwenden, desto tierischer wird der Mensch. Und dieser Antichrist, dieser Weltenherrscher, wird der völlige Feind des lebendigen Gottes sein und darum das völlige Tier. Der Philosoph Nietzsche sah ihn schon im Geist und nennt ihn die blonde Bestie. Ne? Das ist alles sehr aktuell. Kommt auf uns zu mit Riesenschritten. Und dann wird ihm alle Welt zufallen. Alle Welt. Nur nicht die Leute, die Jesus angehören. Man wird ihnen sagen, ihr müsst das Abzeichen annehmen, da werden sie sagen, das können wir nicht. Wir haben schon einen Erlöser, der ist von der Welt Gottes gekommen, von oben, der heißt Jesus. Und du kommst von unten. Und dann wird die letzte große Christenverfolgung angehen. Ich rufe sie zu einem Herrn Jesus, um dessen Willen sie vielleicht noch verfolgt werden. Und doch rufen sie zu ihm, es sind keinem anderen Heil. Die letzte große Christenverfolgung wird unter diesem Weltenherrscher vonstatten gehen. Warum heißt er, das Tier hat 10 Häupter, 7 Häupter? Das ist Bildersprache. 7 ist Zahl der Vollkommenheit. Er hat vollkommene Intelligenz. Der macht nicht so doofe Sachen wie, ich bin nicht anzüglich, wer nicht. Vollkommene Intelligenz. 10 Kronen. Die vollkommene Macht in seiner Hand, alle Linien, alle Fäden. Und dann heißt, er hat ein Maul wie ein Löwe. Was heißt denn das? Das heißt, er wird die Welt erfüllen mit einer unendlichen Propaganda. Wie das aussieht, können wir uns heute schon vorstellen, nicht? Das Löwenmaul haben wir je und dann schon von Ferne gehört. Da können Sie wahrscheinlich nicht mehr sich entscheiden, ob Sie Ihren Heiland gehören wollen. Das müssen wir vorher tun. Das soll eine kurze Zeit sein. Jetzt hat der Ratlosigkeit und der letzte Gigant versucht, die Welt zu erlösen durch Politik. Und dann, wenn der Antichrist wieder Höhe der Macht ist, dann kommt Jesus wieder. Verstehen Sie? Das waren die Vorzeichen. Dann kommt Jesus wieder. Ihr Freund kommt vom Himmel berechtigt. in Wahrheit stark in Gnaden mächtig. Dann kommt Jesus wieder und macht diesem Spuk ein Ende und er wird König sein auf der Erde. Und jetzt muss ich zum dritten eben noch kurz reden. Hören Sie mir noch zu, alle, oder wie ist es so heiß hier, ja? Oder ist hier nicht so warm wie mir? Nein, das ist ganz schön, wenn es mir allein warm wird. Jetzt muss ich noch von dem reden, was kommt nach dieser Wiederkunft Jesu Christi. Da spricht die Bibel nur in ein paar großen Linien. Da sagt sie zuerst, dass Jesus 1000 Jahre auf der Erde regieren wird. Das ist wahrscheinlich auch Bildersprache. Eine lange Zeit wird er regieren. Nun, meine Freunde, ich habe mein junges Ehepaar gekannt. Da saß er eines Tages vor mir, schwarze Haare, wilder Kerl, und sagte, ich möchte kapitulieren vor Gott. Ich war bis jetzt ein Gottesleugner. Ich habe öffentlich gegen ihn geredet. Ich kann nicht mehr. Und dann kam es raus, er war an seiner jungen Ehe gescheitert. Er sagte, ich wollte mal der Welt zeigen, dass man ohne Gott eine glückliche Ehe führen kann. Und über alles schiefgelaufen. Und über den Leich ihres ersten Kindes, das gestorben war, hatten sich geprügelt. Und da sagt er, Gott ist gegen uns. Ich ziehe die weiße Fahne auf. Diese Beerdigung war erschütternd, die hielt ich dann. Da war der Sarg des Kindes, da der Mann mit seiner Partei erschüttert. Da die Frau verbissen, die junge, hübsche Frau verbissen mit ihrem Anhang. Zwei Welten, zwei Parteien, dazwischen das tote Kind. Meine Freunde, es hat dann 1,5 Jahre gedauert. Und dann kam auch die Frau zum Glauben an den Herrn Jesus. Ich vergesse nicht, wie sie mir an einem Ostermorgen schrieb, er ist auch in meinem Herzen auferstanden. Und dann habe ich sie beide gerufen und dann haben sie noch mal geheiratet. Sie waren nicht getraut, ich habe sie nun getraut. Und nun fingen sie es noch mal von vorne an. Es waren sehr selbstständige, kluge Menschen. Er hat in riesigen Freidenkerversammlungen früher gesprochen, öffentlich. Kluge Leute. War nicht ganz einfach, ihre Ehe, nicht? Wenn so ein Mann so ein Puppchen heiratet, na ja, nicht? Aber wenn geprägte Persönlichkeiten zusammenkommen, das ist nicht so einfach. Aber es war wundervoll. Und wenn ich zu ihnen kam und sie besuchte, die beiden, erst näher gefallen im Kriege, dann spürte ich die Gegenwart Jesu in dem Haus. Und dann sagte mir das mal. Sehen Sie, bei uns ging vorher alles schief. Warum geht's denn jetzt? Weil Jesus bei uns regiert. Jetzt sagt meine Frau nicht mehr, ich regiere und ich sage, ich regiere, sondern wir fragen, was will Jesus? Und da geht's. Und da ging mir auf, wenn Jesus hier schon in Häusern so regiert, so schön, so gut, so herrlich, was wird das sein, wenn er König der Erde ist? Dieses 1000-jährige Reich wird das Wunderbare sein, wissen Sie? Jesus König. Und des Tags der Herrlichkeit. Jesus Christus, du die Sonne. Ich muss jetzt rasch zu Ende sehen. Da sagt die Bibel auf einmal, dann muss aber diese glückliche Menschheit, die das erlebt hat, nochmal auf eine Probe gestellt werden. Da wird buchstäblich der Teufel los und dann wird offenbar, dass das Menschenherz sich im Grunde gar nicht gewandelt hat. Das ist hart wie Diamant. Es kommt zu einem letzten Aufstand gegen Gott am Ende dieses 1000-jährigen Reichs. Und dann kommt das Weltende. Dann. Die Lichtsysteme zerkrachen. En atomo, sagt die Bibel im Griechischen. Im Atom krachen sie auseinander. Die Welt vergeht. Und dann stellen sie sich vor, was dann auf einmal da steht. Ich kann es nur wörtlich sagen, und ich sah einen großen weißen Thron. Und darauf saß einer. Und ich sah die Toten beide, klein und groß, stehen vor Gott. Weltgericht. Und Bücher wurden aufgetan. 1000 Fragen stürmen auf. Einer fragt mich, wo steht denn der Thron, wenn alles vergangen ist? Ich sage, lass mal deine Sorge nicht sein. Lass deine Sorge sein, wie du vor dem Thron stehen kannst. Einem meiner jungen Freunde, einem jungen Arbeiter, sagte einer spottend, Meinst du wirklich, dass da jeder Einzelne drankommt? Ja, das glaube ich. Denk mal, wie viele Menschen gelebt haben. Das dauert ja endlos, da sagt der junge Arbeiter. Dann haben wir auch viel Zeit. Dann liegt nichts anderes mehr vor. Ich garantiere Ihnen, Sie werden vor den Throne Gottes gerichtet. Ob Sie es glauben oder nicht, warten Sie es ab. Wir werden vor seinem Throne gerichtet. Nach seinen Geboten. In England ging französisches Recht, in Deutschland deutsches Recht, im Reiche Gottes sein Recht. Da werden die Bücher aufgetan. Sehen Sie, mir ist das sehr, sehr wichtig. Da wird macht Gott deutlich, wie er jeden ernst nimmt. Wir sind heute eine pluralistische Massengesellschaft, wie man zu sagen pflegt. Da werden wir bloß noch pfundweise verkauft oder kilo- oder zentnerweise. Meine Freunde, beim Gericht macht Gott noch mal deutlich, dass er jeden Einzelnen meinte und ganz ernst nimmt. Ein kleines Mädchen irgendwo, die nimmt ihr Leben nicht ernst, die tändelt so hin. Gott nimmt dich so ernst, dass er mit dir redet von deinem Leben. Da werden Bücher aufgetan. Und nun kommt das Schreckliche. Und wer nicht geschrieben war im Buch des Lebens, ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Steht in der Bibel. Ich möchte ständig drin, aber steht da. Darum habe ich mich zu Jesus bekehrt, weil das da steht. Habe ich Angst vorgekriegt. Wer nicht geschrieben war im Buch des Lebens, ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Ich muss Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, die Ihnen das deutlich macht. Das war mal in einem schottischen Schloss, da saßen die Gäste um den Kamin versammelt, um das offene Feuer. Und dann kam das Gespräch auf religiöse Dinge. Und da sagte ein eleganter Herr, so ein Spötter, zu der jungen Frau des Hauses: Glauben Sie, was in der Bibel steht? Ja, das glaube ich. Na, glauben Sie auch an Weltgericht? Ja, da glaube ich dran. Und da glauben, dass Gott Menschen in die Hölle wirft? Ja. Gibt eine Hölle. Und da geht der Herr an den, durch den Saal in so einer Ecke, da hing so einen großen Käfig, so ein Wellensittich, nicht so ein Papagei, macht das Türchen auf, nimmt den Wellensittich und geht aufs Kamin, Feuer los und schickt sich an, den Wellensittich ins Feuer zu schmeißen. Da fällt die Dame in den Arm und sagt: Was machen Sie, das arme Tier da ins Feuer schmeißen? Und da lacht der Herr und sagt: Ihnen tut das Tierchen leid und Ihr sogenannter Gott der Liebe soll Millionen Menschen in die Hölle werfen. Ha, das ist ein schöner Gott. Und da sagt die Dame: Sie irren sich. Gott wirft niemand in die Hölle. Den Weg wählen wir uns selber. Den gehen wir ganz von alleine. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Darum hat er seinen Sohn gesagt. Darum starb Jesus für uns. Darum klopft er bei uns an. Darum kommt er zum zweiten Mal im Heiligen Geist. Gott will ihren Tod nicht. Diesen zweiten Tod nennt das die Bibel. Der wird weggeworfen. Wie das ist, weiß ich nicht. Ich stelle mir die Hölle vor, nicht wie so ein Feuer. Ich bin ganz ohne Gott, grauenvoll Gott verlassen. Ich habe Angst davor. Gott will das nicht, dass sie verloren gehen. Darum, oh, darum diese große Verheilsveranstaltung in Jesus. Und dann heißt es bloß noch in der Bibel, da wird es auch immer so ein Ausblick. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Lesen Sie mal die beiden letzten Kapitel der Bibel. Da ist in geradezu surrealistischen Bildern davon die Rede, das kann man gar nicht schildern, goldene Gassen und Tore von Perlen und Diamanten. Das ist alles gewissermaßen Bildersprache, die eine vollkommene Welt ohne Sünde, Schuld, Leid und Tod und Tränen schildert. Das ist Ende. Und die im Buch des Lebens standen Bewohner dieser neuen Welt. Das ist meine Hoffnung. Da möchte ich hinkommen. Da möchte ich dabei sein. Und ich glaube, dass die Bibel recht hat. Ich bin fest überzeugt davon. Lieben Freunde, ich habe Ihnen das große Bild der Bibel nun entrollt. Und Sie waren so freundlich und haben mir geduldig zugehört. Trotz großen Gedränges, manche sehe ich, sitzen sehr unbequem. Erlauben Sie mir, dass ich unter dieses Bild noch einen Schlussstrich ziehe. Im Mittelpunkt die Wiederkunft Jesu, voraus die globale Ratlosigkeit der Antichrist, Wiederkunft Jesu, seine Herrschaft. Letzter Aufstand, Weltuntergang, Weltgericht, neuer Himmel, neue Erde. Ist alles so folgerichtet. Lass den Schlussstrich ziehen ohne Summe. Ich habe mir oft dieses Zukunftsbild am Auge vorübergehen lassen. Und dann hat mich immer wieder gepackt, dass am Schluss im Grunde bloß zweierlei Menschen gibt. Es geht alles um Menschen. Es gibt am Ende nur zweierlei Leute, nämlich Verlorene und Gerettete. Dazwischen nichts. Und das entscheidet sich hier, meine Freunde. Und wenn Sie sagen, es mit mir den vielen, die es nicht gehört haben, lasst das nicht Ihre Sorge sein. Sie haben es gehört. Es gibt am Ende Gerettete und Verlorene. Dazu noch ein Wort. Zuerst zu den Verlorenen. Mein Freund Dr. Humburg sagte, ich habe mal einen Traum gehabt. Es war am Tag des Gerichts. Da hörte ich, wie Jesus sie wegwies, geht hin, ihr Verfluchten, so steht in der Bibel. Und ich sah sie wegschleichen, geduckt, erschrocken, verzweifelt. Und dann sah ich, wie einer den anderen fragt, hast du es auch gesehen? Ja, sagt der, ich hab's auch gesehen. Die Hand, die uns wegwies, war durchbohrt. Sie war am Kreuz auch für uns durchbohrt. Aber wir haben das für nichts geachtet. Und damit sind wir mit Recht verlorene Leute. Er ist auch für Sie gestorben. Oh, ist ganz egal, was Sie glauben jetzt und ob Sie gottlos sind. Sie dürfen heute Abend wissen, Jesus starb für mich. Nun kommen Sie zu dem Märchen. Und wenn Sie sagen, ich bin ein Sünder, er sucht ja gerade Sünder. Es gibt ja gar keine anderen Leute. Wenn einer sagt, er sei gut, dann lüscht er, dass die Balken sich biegen. Das sind die Verlorenen. Die Verlorensten sind die, die sagen, sie seien gut, sie brauchen kein Heiland. Die sind so verloren, dass sie gar nicht merken, wie sie sind. Und nun ein Wort zu den Geretteten. Sehen Sie, da schildert die Bibel die zukünftige Welt. Und da sagt sie, das sind 12 Grundsteine, riesige Edelsteine bei der neuen Hauptstadt Jerusalem. Und auf den 12 Edelsteinen, diesen Grundstein der neuen Hauptstadt, der neuen Welt, stehen die Namen der 12 Apostel, der Zeugen des Evangeliums. Das habe ich mir mal vorgestellt. Da steht Petrus, Johannes. Und dann steht auf einem dieser Steine in der neuen Welt Matthäus. Wissen Sie, wo der herkam? Das war ein schrecklicher Schieber und Schwarzhändler und Gauner. Und da saß er eines Tages beim dreckigen Geschäft und da kommt Jesus vorbei und ruft ihn. Und da ließ er alles im Stich und ging mit Jesus. Er erlebt, wie der Heiland für uns starb. Er erlebt, wie er aufersteht. Wie er zurückgeht in die unsichtbare Welt. Wie er den Heiligen Geist sendet. Und er sagt seine Freunde, du hast das alles erlebt, schreib das doch mal auf. Hat das aufgeschrieben. Und das ist das Matthäus-Evangelium, was wir in der Bibel haben, durch das Millionen Menschen Jesus gefunden haben. Und nun steht sein Name der neuen Welt an prominenter Stelle. Dieser schmutzige Kerl. So stark ist die Gnade Jesu Christi. Wissen Sie, so stark. So mächtig errettet sie. Und diese Gnade will jetzt ihr Werk an ihm anfangen. Widerstreben Sie nicht. Wir wollen jetzt noch einen Vers singen. Wir schlagen unser Liedblatt auf und singen aus dem Lied 11 den zweiten Vers. Ach nein, verzeihen Sie, 9 den vierten Vers. Ich vertue mich da unten. 9 den vierten Vers. 9 den vierten Vers. Ich auf den tiefsten Stufen. Thank you. Meine Freunde, eigentlich sollte mit heute Abend Schluss sein. Und diese Botschaft ist ja auch ein herrlicher Abschluss. Aber nun hat die Zeitung aus Versehen geschrieben, es ging bis Freitag und ich habe es auch aus Versehen mal gesagt. Und da habe ich mir entschlossen, noch einen Tag dran zu rücken. Heute Abend werden an alle Plakate gelbe Zettel hingedruckt. Letzter Vortrag Freitagabend. Wir werden also morgen Abend nochmal einen Vortrag haben mit dem Thema, was sollen wir nun tun? Es sind Menschen hier, die fragen, ja, ich möchte wirklich im Buch des Lebens stehen. Wie mache ich das? Was soll ich tun? Darauf will ich morgen Abend antworten. Es würde mir eine große Freude sein, wenn Sie sich nochmal frei nehmen und es auch durchsagten, dass wir morgen Abend noch einmal, also anders als auf den Handzetteln und Plakaten steht, noch einmal einen Abend haben. Haben es alle begriffen? Morgen Abend, noch mal letzter Abend. Laden Sie dazu ein, bringen Sie Leute mit und morgen sind eine große Schar der Jungs nicht mehr da und dadurch ist dann wieder viel Platz geschaffen. Lassen die Liedmeter also noch einmal einen Abend liegen. Wir brauchen sie morgen noch einmal. Ich habe die große Bitte an alle, ich kenne Sie ja nicht, besuchen Sie auch, damit fängt ja alles Glaubensleben an, Ihre Gottesdienste. Ich möchte den Kurgästen sagen, hier haben Sie doch Zeit. Hier ist jeden Sonntag um 9 und um 10 Uhr Gottesdienst. Und die, die noch weiter eindringen möchten der Bibel und Gemeinschaft mit Leuten haben, die denselben Weg gehen, den möchte ich sagen, dass jeden Donnerstag und Sonntag so ein Bibelkreis zusammenkommt, hier in Oberstdorf. Donnerstag und Sonntag um 20 Uhr. Der Kreis kommt zusammen im christlichen Freizeitheim Krebs am Faltenbach 28. Sonntag und Donnerstag 20 Uhr. Die also so, sagen wir, die einen Anfang machen möchten und sagen, wo sind noch andere Leute, die da ernst mitmachen, das glauben, was der Pastor Busch gesagt hat, gehen Sie dahin. Das ist in der Nähe des Sportplatzes. Faltenbach 28, Freizeitheim Krebs, Donnerstag und Sonntags abends 20 Uhr. Und dann können Sie am Ausgang ein Opfer geben. Da freuen sich alle schon, wenn ich das sage, nicht wahr? Soll ich eine Geschichte wieder zu erzählen? Ja, mit Lachen im Gesicht kann man besser opfern. Mir erzählte neulich in Württemberg eine wahre Geschichte. Er sagt, in meinem Heimatdorf war so ein Dorftrottel, so ein bisschen blöde, nicht? Und der wurde von den Jungens geärgert. Leider, das ist böse, sollte man nicht tun. Und da haben sie mal so auf die Probe gestellt, haben ein Geldstück hingehalten. Was ist das? Wusste er nicht. Ein 5-Mark-Stück wusste er auch nicht. Ist ein Groschen. Er wusste alles nicht. Und dann haben sie ein Pfennigstück hingelegt. Was ist das? Und da glänzt sein Angesicht, das kennt er, und sagt er, das ist die Kirchenkollekte. Das ist der Eiche erschüttern, finden Sie nicht? Sorgen Sie dafür, dass diese schmachvolle Sache aufhört. Nicht? Diese schmachvolle Sache aufhört. Also dieses Opfer am Ausgang ist bestimmt für die Essener Jugendarbeit. In der habe ich lang gestanden, jetzt nicht mehr. Sie ist kein Pfennig für mich. Ich kann also wenig mit freiem Herzen für dieses Opfer werben. Wir haben einen großen Feldzug für Christus und ich wäre schon froh, wenn ich mir die Mühe mache, hier 5 Tage Vorträge zu halten, von denen ich nichts habe, nicht? Verstehen Sie, das ist, nur weil mir das Herz dafür brennt, wirklich. Wäre mir eine große Freude, wenn Sie wenigstens dieser Arbeit, in der ich lange Jahre gestanden habe, auf die Beine helfen finanziell. Ist klar. Am Ausgang stehen die jungen Leute und halten das so ein Körbchen hin. Aber wer dagegen ist, der geht ruhig vorüber. Das macht also dann gar nichts. Wir sehen keinen Scheel an, der dagegen ist oder selber nichts hat oder arm ist, der geht getrost vorüber. Nicht? Aber wer es hat, der werft aber anscheinend was rein. Sie verstehen. Wir sehen. Naja, also ich möchte jetzt damit Schluss machen. Darf ich vielleicht noch anschließend sagen, man kann sich mit keiner noch so großen Geldsumme vom Gericht Gottes loskaufen. Wenn Sie nicht durch Jesus Vergebung Ihrer Sünden haben und Frieden mit Gott, dann möchte ich nicht in Ihre Haut stecken, die wir alle miteinander dem großen Thron entgegengehen. Am Schluss singen wir 3 Vers 1, da geben wir Gott die Ehre, nicht? Da seien wir, wollen wir schon vor seinem Thron stehen und ihr loben. Wir beten jetzt, wir stehen auf. Herr, du wirst das letzte Wort haben. Herr, wenn diese Welt zu Trümmern geht, dann wirst du über die Trümmer schreiten und dein Volk zu dir versammeln. Und lass doch durch diese Abende Menschen zu deinem Volk gerufen werden, dass Namen ins Buch des Lebens geschrieben werden, dass Verlorene gefunden werden und Verirrte nach Hause kommen. Herr Jesus, gib das bitte. Und nun breite deine segnenden Hände über uns aus. Amen.